Die Kunst der Verkleidung besteht nicht darin, sich das Haar mit auswaschbarer Tönung überzeugend zu färben oder falsche Bärte so anzukleben, dass sie nicht abfallen, wenn man schwitzt. Die Kunst der Verkleidung besteht in der Veränderung der zwei entscheidenden Merkmale, Körpersilhouette und Bewegung. Ich begann trotzdem mit den Äußerlichkeiten. Andere Kleidung. Natürlich zog ich den Overall an, den ich vorher kräftig knetete und auf dem Boden wälzte und hier und da mit Flecken versah, bis er einigermaßen benutzt wirkte. Dann wusch ich mir eine leichte Tönung in die Haare und gab ihnen zudem mit Gel eine andere Form. Ein Wattebausch und etwas braune Schminke verschafften mir einen dunklen Teint, der mich zusammen mit dem Schnauzbart südländisch würde wirken lassen. Zum Abschluss griff ich zu meinem Lieblingskniff, was Tarnung anbelangt: Veränderung der Gesichtskonturen. Ich schnitzte aus einer rohen Kartoffel zwei passend geformte Einlagen, die ich mir zwischen Backe und untere Zahnreihe schob. Und nach ein paar Anpassungen, die dafür sorgten, dass ich einigermaßen klar sprechen konnte, erkannte ich mich in dem altersfleckigen Spiegel über dem Waschbecken selbst kaum wieder. Dann kam die Hauptarbeit. Ich stellte mich mitten ins Zimmer, lockerte die Schultern und Arme, schloss die Augen und hörte auf, Gunnar Forsberg zu sein. Von jetzt an war ich ein Pizzabote. Ein Stressjob, der einen im Leben keinen Meter weiterbringt, einen aber immer in Bewegung hält. Ich betrachtete mich im Spiegel. Meine Hände zuckten unruhig, der Körper gespannt und sprungbereit, unter Adrenalin. Pünktlich, schnell und immer auf dem Sprung. Gut. Geld hatte ich eingesteckt, ansonsten war alles, was ich brauchen würde, mein Kopf. Tür zum Flur auf, niemand zu sehen. 2 Sekunden später war ich draußen. Vor einem Pizzaservice in der Borchmeistergatan legte ich meine neue Rolle vorübergehend ab, versuchte stattdessen wie ein müder Arbeiter auf dem Heimweg von der Frühschicht zu wirken. Ich schlappte hinein, bestellte eine Pizza Campagnola, wartete gähnend und blinzelnd, bis sie fertig war, und bat beim Bezahlen: »Sagen Sie, können Sie mir nicht auch eine von diesen Styroporschachteln verkaufen, in denen Sie ausliefern? Ich habe noch einen ziemlichen Weg bis nach Hause und würde die Pizza gern warm essen.« Das Mädchen an der Kasse schüttelte skeptisch den Kopf. »Ich muss den Chef fragen.« Der Chef kam gleich darauf zum Vorschein, ein dicker, mehlbestäubter Mann mit großspurigem Gehabe. »Der Kunde ist bei uns König«, erklärte er mit öliger Lässigkeit und förderte unter der Theke eine Styroporschachtel zutage, die an einer Seite aufgeplatzt war und offenbar schon als Behälter für Altpapier gedient hatte. Er schob sie mir hin. »Bitte sehr und guten Appetit!« Anschließend fuhr ich mit meiner Pizzabox per U-Bahn und Bus zur Sergelgatan. Ich eilte durch die Passage und in den Empfang, wobei ich auf den letzten Metern vollends in meine Rolle schlüpfte. Der Portier musterte mich indigniert. »Eine Pizzabestellung«, wiederholte er in einem Tonfall, »als liefere ich Sondermüll an. Davon weiß ich nichts.« Ich zuckte mit den Schultern. Ich war nur der Bote und hatte es einfach nur eilig. »Tja, ist aber so.« Ich schob ihm die Rechnung der Pizzeria hin, die ich mit einem Kugelschreiber zu einer, wie ich fand, überzeugend wirkenden Bestellung ergänzt hatte. »Hier, Johansson, 9. Stock, Firma Rütlifarm.« Der Mann hinter der Theke ging noch einmal seine kurze Anmeldeliste durch, die natürlich keinen entsprechenden Vermerk enthielt, genauso wenig wie eine Minute zuvor, als er sie das letzte Mal durchgegangen war. »Ich kann ja mal anrufen«, kam ihm die geniale Idee. »Wenn's geht schnell«, nickte ich patzig, »Pizzen werden nämlich nicht wärmer mit der Zeit.« Er hob den Hörer ab, wählte, erklärte jemandem die Sachlage, hörte eine Weile zu, legte dann auf und sagte: »Da hat niemand Pizza bestellt.« »Klar hat da jemand Pizza bestellt«, sagte ich und hielt ihm wieder die Rechnung hin. »Hier steht es doch, ein Johansson.« Ich setzte ein Gesicht auf, das keinen Zweifel daran lassen konnte, dass ich im Begriff stand, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen. »Hey, hey, hey«, grollte ich, »so geht das nicht. Erst Pizza bestellen und mich durch die Stadt hetzen und dann nichts mehr davon wissen wollen. Ich sag Ihnen mal was, ich habe genau 76 Kronen zu kriegen für eine Pizza Campagnola und ich gehe hier nicht weg, ehe ich die nicht habe.« Der Portier hob indigniert die Augenbrauen und meinte: »Dann schlage ich vor, Sie fahren hinauf und machen das mit den Leuten im 9. Stock selber aus.« Er drückte auf einen Knopf und deutete auf die Aufzüge. »Nehmen Sie die Nummer 3. Eine Minute später stand ich vor dem Empfang der schwedischen Niederlassung des Rütlifarm-Konzerns. Die halbe Etage war ein durch halshohe Trennwände unterteiltes Großraumbüro, die andere Hälfte wies richtige Wände und Flure und verschlossene Türen auf. Dazwischen saß eine Empfangsdame vor einer Telefonanlage, die aussah, als könne man damit notfalls einen Weltkrieg kommandieren. »Ich habe eine Pizzalieferung«, erklärte ich ihr und wies meine brüchige Styroporbox vor, »an einen Herrn Johansson.« Sie spitzte unamüsiert die Lippen. »Ich habe bereits am Telefon gesagt, dass hier niemand Pizza bestellt hat.« »Aber das ist doch hier die Firma Rütli Farm, oder?« Ich setzte mein debilstes Gesicht auf, während ich mich umsah und mir die Anordnung der Flure und Türen einprägte, den Standort des Kopierers und der Toiletten, die Machart der Büroschränke. Es gab etliche abschließbare Aktenschränke aus schwarz lackiertem Stahl. Interessant. Und ein offenes Briefkorbsystem. Lecker. Ah, interessant. Am Ende des Flurs führte eine sicherheitsverglaste Tür zur Feuertreppe. Keine sichtbaren Überwachungskameras. Keine Stolperfallen. Alle Kabel waren sauber unter Bodenleisten verlegt. »Ich verstehe das nicht«, setzte ich hinzu. »Egal, ob Sie das verstehen oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass hier ein Irrtum vorliegen muss.« »Um ganz offen zu sein«, fuhr die Sekretärin hochnäsig fort, »es ist in unserem Hause nicht üblich, Pizza von irgendwelchen Bringdiensten zu bestellen.« Die Styroporschachtel in meinen Händen war inzwischen warm geworden und der Geruch nach Oregano, heißen Tomaten und Knoblauch, der davon aufstieg und mir um die Nase wehte, begann allmählich mein Beobachtungsvermögen zu beeinträchtigen. Himmel, hatte ich einen Hunger. Kein Wunder, schließlich hatte ich seit meinem verunglückten Frühstück nichts mehr gegessen. »Na schön«, erklärte ich, hoffentlich unübersehbar verärgert, riss die Rechnung an mich und verstaute sie in einer Tasche meines Overalls. »Dann esse ich die Pizza eben selber. Aber«, ich fuchtelte mit dem Zeigefinger, »das merke ich mir. Ihre Firma kommt bei uns auf die schwarze Liste. Sagen Sie das Ihren Leuten. Wenn Sie je wieder Pizza bestellen, brauchen Sie es bei uns nicht mehr zu versuchen.«